Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann in Schwäbisch Hall und sehe auch so ein paar bekannte Gesichter. Du hast ja schon gesagt, ich bin sehr bekannt, wobei ich schätze bei der jüngeren Generation eher weniger. Deswegen kurze Vorstellung, ich bin der Tobi, so habe ich es am liebsten mit bürgerlichen Namen, Tobias Becker. Komme aus Ludwigsburg, bin Gemeinschaftspastor da. Das ändert sich so von Jahr zu Jahr, wie die prozentuale Verteilung ist. Im Moment bin ich so ungefähr bei einer halben Stelle in meiner Gemeinde. Dann habe ich eine Viertelstelle bei unserem Gemeindeverband und bin dafür Gemeindeentwicklung so ein bisschen zuständig. Besuche Gemeinden, versuche ein bisschen was, ich sag mal, miteinander sich den Herausforderungen zu stellen. Und das, was ich erlebt habe mit Gott, man sollte Gott auch nie unterschätzen, weil das habe ich in den 20 Jahren erlebt, wo ich jetzt Pastor auch in Ludwigsburg bin oder diesen Prozess so miterlebt habe, dass Gott wirklich da, wo scheinbar gar nicht mehr so viel Leben ist, dass da wirklich nochmal neu was abgehen kann. Und davon möchte ich gerne erzählen. Und dann habe ich vor ungefähr 2 Jahren, es war glaube ich gerade, als dieses C groß geworden ist in Deutschland, da haben wir das Wagnis so eingegangen und haben eine kleine Sozialfirma gegründet, weil wir gesagt haben, eigentlich ist cool, neben dem, dass wir viele Menschen versuchen zu erreichen, das irgendwie auch noch mit Taten umzusetzen. Und unser Sozialanbieterträger, den wir gestartet haben, heißt Synergeo. Das testen wir jetzt mal so im Rahmen unserer Gemeinde, gemeindenahe Diakonie, könnte man vielleicht sagen. Testen wir das und wir kümmern uns um Menschen mit psychischer Erkrankung, geistiger Behinderung, ist der Hammer, wie das so gewachsen ist über die letzten 2 Jahre. Also von daher, das wird alles so ein bisschen vielleicht mit einfließen in meine Predigt, aber eigentlich geht es ja gar nicht um mich, sondern um euch. Und deswegen habe ich das Thema genannt, verrückte Typen. Und ich habe mal das so genannt, verrückte Typen, jetzt bräuchte ich kurz meine Folien, ja genau. Verrückte Typen ziehen los, du hast schon gesagt, Zeltlager in der Bibel so ein bisschen, ja. Da gibt es viele Geschichten natürlich, 40 Jahre Zeltlager in der Wüste. Das ist jetzt nicht eure Lebenssituation, hoffe ich. Aber so der erste große Zeltlageraufruf, da möchte ich mir Gedanken machen. Aber vorher, weil es ja auch um verrückte Typen geht, habe ich gedacht, könnte ich mal ein paar verrückte Typen so ein bisschen euch vorstellen. Und der erste, den weiß ich nicht, ob ihr den kennt, heißt Larry Walters. Ja? Larry Walters, der ist eingegangen in die Geschichte als Lawn Chair Pilot. Jetzt, was ist passiert? Larry Walters in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts hat er gelebt. Das haben nicht alle real miterlebt, aber manche. Ich erzähle deswegen auch diese Geschichte. Ihr könnt auch auf Wikipedia gucken, ist auch eine große Seite über ihn dort zu finden. Larry Walters hat einen großen Traum gehabt. Er wollte gerne fliegen. Ja? Und deswegen hat er sich überlegt, wenn ich fliege oder wenn ich das mache, wie kann ich es umsetzen und so weiter. Und dann kam er auf diese glorreiche Idee, an seinem Gartenstuhl Wetterballons festzumachen. Ja? Und man kann das sehen, so als nächstes, wie das ungefähr aussieht. Ja? Also kam er auf die Idee und hat dann so gesagt, okay, auf seinem Pickup-Truck macht er diesen Lawn-Chair fest. Und seiner Freundin hat er gesagt, auf mein Kommando löst du da unten die Schrauben und dann könnte es eigentlich fliegen. Auf jeden Fall, der macht es so, diese Wetter-Helium-Ballons sind gekauft worden, ja, hat alles festgemacht und so weiter und ihr seht schon, ja, er ist geflogen. Er hat 2 Dinge mitgenommen, ein Walkie-Talkie und ein Luftgewehr, weil er gedacht hat, es ist wichtig, vielleicht auch im Funkkontakt mit seiner Freundin zu stehen und das Luftgewehr wäre cool, dann kann ich die Ballons abschießen, wenn ich landen möchte. Das war so seine Idee, es ging los, das Kommando, klack, klack, klack und bam, ging es in die Luft, aber anders als er sich vorgestellt hatte. In der Luft war es nicht nur sanft, sondern eher ruppig und kalt. Das heißt, das Luftgewehr hat er leider verloren, auch das Walkie-Talkie. So schwebte er da durch die Gegend, in der Gegend von Los Angeles. In Los Angeles hat das natürlich für große Verwirrung gelöst, weil der Flugverkehr von Los Angeles musste umgeleitet werden, weil er mit seinem Lawn-Chair-Fluggerät durch die Gegend gesaust ist. Aber nach 2 Stunden ungefähr ist er irgendwann wieder gelandet und wurde empfangen von Polizeibeamten, die ihn mitgenommen haben, freundlich begrüßt haben natürlich auch. Und ihn mitgenommen haben, ihm wurde der Prozess gemacht. Er soll zu einigen $1000 Strafe verurteilt werden, aber er hat einen guten Anwalt gehabt. Er hat die Strafe gedrückt auf $1000, weil im amerikanischen Fluggesetz nichts über Gartenstühle steht. Ja? Verrückt. Jetzt kann man noch mal ein Bild weitermachen. Da sieht man das Fluggerät, ja? Launcher Larry. Berühmt geworden. Ein total durchgeknallter, verrückter Typ. Ja? Es soll ja um verrückte Typen gehen. Und ich habe noch einen weiteren verrückten Typ mitgebracht. Das nächste Bild bitte. Das ist so das letzte Bild, was man von ihm live gemacht hatte, von Abraham. Ja? Zum Glück haben wir dieses Bild, dass wir auch wissen ungefähr, wie er aussieht. Also Abraham. Und ich möchte auch erzählen, weil Abraham war genauso ein durchgeknallter, verrückter Typ. Zumindest hat es seine Frau gesagt. An dem Morgen, als er erzählt hat von dem, was er gehört hat in der Nacht davor. Und vielleicht können wir kurz diese Textstelle einblenden, ja, was er denn gehört hat. Und da heißt es, dass Gott zu ihm gesprochen hat, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Das ist die kurze Passage aus dem ersten Buch Mose, wo Abraham auf einmal Gottes Stimme hört. Und ich könnte mir gut vorstellen, am nächsten Morgen, dass seine Frau gesagt hat, aha, war's lang auf, ne? Hat gearbeitet, es war heiß gestern, ne? Aber Abraham lässt nicht locker. Ja? Abraham lässt sich locker. Sarah sagt, dann hast du deinen Personalausweis schon angeschaut. Ne? Das Geburtsdatum von dir und da ist nichts mehr, rein biologisch. Abraham lässt aber nicht locker, er vertraut. Und ich finde, es ist eine super spannende Geschichte von einem total verrückten Menschen und so muss es jeder gesehen haben. Und ich schätze auch seine ganzen Leute drumherum und gesagt, Abraham, du musst verrückt sein. Alles aufzugeben. Für was? Eine Stimme, die dir etwas verspricht. Aber Abraham vertraut. Wir haben es heute bequem. Wir sitzen zurückgelehnt auf Stühlen. Sagen schön, dass Abraham gehört hat. Aber wärst du in der Situation? Wird es vielleicht ganz anders sein. Abraham, ich bin mir nicht sicher, ob er jeden Tag genau wusste, das ist mein Weg und ich bin total sicher. Es heißt an einer anderen Stelle, Gott schwieg 20 Jahre. Es war nicht immer nur einfach. Aber ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen, weil es soll ja um verrückte Typen, also um Zeltlager auch ein bisschen gehen. Ich muss die Kurve ja versuchen noch zu kriegen. Von daher, was können wir denn über verrückte Typen lernen? So wie Abraham. Wie Zeltlagerleute. Ich glaube, verrückte Typen, und das wären so drei Gedanken, die ich so mitgeben möchte. Das erste ist, verrückte Typen hören und vertrauen. Wenn du auf diesem Zeltlager irgendwas bewirken möchtest, geht es gar nicht mal darum, was sagen wir denn, wie machen wir unsere Andachten richtig und so weiter, sondern es geht erstmal heute um dich, um uns selber. Weil bevor wir irgendwie losgehen, muss erstmal was mit uns passieren. Bei Abraham lerne ich, es war einer, der hat gehört. Viele haben ihn für verrückt erklärt, aber er hat einfach gehört und vertraut. Sicher, ich würde mir auch manchmal die Stimme Gottes deutlicher wünschen. So wie Abraham. Ich wäre super gerne dabei gewesen. Boah, wenn es Zeitmaschinen gäbe. Abraham wäre auch so ein bisschen der Einstieg in meine Zeitreise. Ich hätte noch ein paar andere Zeitepochen, wo ich gerne hin wollte. Aber Abraham wäre schon interessant gewesen. Sie hat es vorhin gesagt, du hast gesagt, Gott redet immer wieder. Mein Lehrer, als ich im theologischen Studium war, da hat er immer gesagt, der Heilige Geist redet zu allen Zeiten zu allen Menschen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, das ist so. Vielleicht hören wir manchmal nicht so. Abraham hat gehört, hat vertraut und hat seine Konsequenzen gezogen, hat sein Leben darauf eingerichtet, was er gehört hat. Dass wir heute hier sitzen, hat ja was damit zu tun, dass wir gehört haben. Sonst wären wir nicht hier. Okay, manche eher der jüngeren Generation, vielleicht seid ihr auch gezwungen worden heute Morgen. Man hat euch Nutella versprochen und hat gesagt, okay, dann Sonntag gehst du auch mit. Ja? Nutella kann zum Segen werden. Dann bist du hier gelandet. Vielleicht hörst du heute Gottes Stimme. Aber ich habe mir das überlegt, dass wir hier sitzen, ist ja schon mal, dass wir reagiert haben. Dass wir eine Weiche gestellt haben, dass wir gesagt haben, ich bin offen für dich, Gott, du darfst reden. Aber ich wünsche mir, dass das eben nicht nur eine einmalige Geschichte, eine einmalige Weichenstellung ist, sondern wenn Gott wirklich redet, zu allen Zeiten, zu allen Menschen, könnte sein, Gott redet jetzt, heute, nochmal, zu uns. hinein in unser Leben. Die Frage ist, ob wir es zulassen, ob wir ihm freie Bahn geben in unser Herz, dass er uns ansprechen darf, dass er uns nochmal korrigieren darf. Weil ich glaube, dass Glauben eben mehr ist, als nur einmal eine Entscheidung für Jesus zu treffen, sondern Abraham hat sich eingelassen auf eine Beziehung, denn das ist Glauben. Abraham wird gesagt, ist der Vater des Glaubens. Glauben, wiederum vom deutschen Wort, heißt ja gelaubejan, sich angeloben. Daher kommt dieses Wort. Also Glauben ist mehr als nur, ich halte ein Prinzip für richtig, ah ja, es wird einen Gott geben, dann glaube ich. Nee, da glaubst du noch nicht. Glauben im Sinne der Bibel heißt, ich gehe eine Beziehung ein, ich höre und vertraue darauf, dass Gott da ist und dass das, was er sagt, real ist. Da sind auch manche Fehltritte vielleicht möglich. Manchmal habe ich ihn falsch verstanden, aber wichtig ist, dass ich offen bin und sage, Gott, ich möchte, dass du heute redest. Und wir haben das vorhin nicht als Jux gebetet, dass Gott heute redet. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie er meine Worte gebrauchen möchte, aber wahrscheinlich der Lobpreis. Ja. Meinst du es nur informativ noch dazu? Aber versteht ihr, sich bewusst machen, Gott redet. Ja, man kann das manchmal krass erleben. Wir kommen ja nicht unbedingt aus der ultra-charismatischen Richtung, aber wir machen Flüchtlingsarbeit seit einigen Jahren und ich habe es miterlebt, wie Gott in unserem Haus redet. Bei Menschen durch Träume, wie er handelt und redet zu ihnen, spricht durch Heilung. Und ich sage, verrückt, ich kann es nicht buchen, nicht jeder ist geheilt worden, für den wir gebetet haben, aber Gott redet trotzdem. Gott verändert nochmal, Gott hat uns sein Wort gegeben, ja, Gott redet. Gott redet durch Situationen, manchmal auch unangenehme Situationen um uns herum. Ich überlege gerade so, Zeltlager könnte ja sein. Da ist man auf einmal abhängiger als sonst, wo alles so organisiert ist. Und Zeltlager ist immer so eine Community, auch von Betern. Manchmal zu Hause ist man halt so allein, aber so ist man in einer Community von anderen Menschen, die auch glauben, boah, was haben wir schon gebetet, dass Regenwolken abgehalten werden. Hat nicht immer funktioniert. Aber wir haben es auch schon erlebt, dass wir die Zeltplanen ausgelegt haben und wir mussten, da kamen die dunklen Wolken, wir mussten die einpacken und wir haben gebetet. Und der Herr hat es geschenkt, dass die Wolken irgendwie so dran vorbeigeleitet wurden. Für uns. Ein Reden Gottes. Ist kein Beweis. Vielleicht sitzt du hier und zweifelst, ob es Gott wirklich gibt. Du bist halt hier, weil deine Freunde hier sind. Aber mach's mal wie Abraham und sag, okay, für Gott, ich gebe dir eine Chance. Wenn du redest, du darfst in mein Leben reden. Und für die, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, die diese eine Weichenstellung getan haben, sagen, okay, Gott, ich glaube, dass du redest heute. Das nennt man ja auch Jüngerschaft, dass wir dran sind in dieser Beziehung. Sagen, Gott, wo willst du heute mich verändern, meinen Charakter in Frage stellen? Mich mit mir selbst konfrontieren. Wisst ihr, wo das bei mir passiert? Oft beim Autofahren. Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs und warum sind die anderen so langsam? Ich habe nicht nur gute Gedanken über meine Mitmenschen. Heute ein Linksspurblockierer. Ich hatte den heiligen Zorn, bis mir aufgefallen ist, es war nur meiner. Ja. Jemand hat mal gesagt, Reich Gottes fängt beim Parken an. Ich kenne mich. Aber ich bin froh, dass der Herr noch nicht aufgegeben hat. Wisst ihr, wir sind hier auch bei der Abrahamsgeschichte an einer ganz besonderen Stelle in der Bibel. Weil, wenn wir über verrückte Typen reden, reden wir nicht nur über Abraham, sondern manchmal denke ich, Gott ist verrückt. Dass Gott sich die Mühe macht, immer noch mit diesen Menschen unterwegs zu sein. Dass er sich die Mühe macht, eine Menschheit hinterherzurennen, die von ihm wegläuft. Und er beginnt mit Abraham eine völlig neue Story mitten in der Bibel. Wisst ihr, die Bibel hat ja zwei Teile. Wir denken immer Neues Testament, Altes Testament, aber eigentlich ist es anders. Die Bibel hat zwei Teile. Die ersten 11 Kapitel im ersten Buch Mose ist der erste Teil der Bibel. Lernt bitte diese Definition nicht auswendig. Sie könnte euch im Rallye-Leistungskurs irgendwie in Probleme bereiten. Aber in meiner Einteilung, die ersten 11 Kapitel ist der erste Teil der Bibel, denn da wird beschrieben, warum es überhaupt notwendig wurde, warum der Rest der Bibel noch geschrieben werden sollte. Nämlich mit dem 12. Kapitel beginnt Gott eine Story in dem Leben eines einzelnen Menschen. Gott redet und Abraham hört und er vertraut. Und ich finde es ein Wunder, dass Gott immer noch redet und dass er mit dir, mit mir Geschichte schreiben möchte. Stell dir das mal vor. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne mich. Und wenn ich der Berater Gottes wäre, würde ich sagen, ja, mit Billy Graham und irgendwelchen anderen Großen, gern, aber nicht mit dem Tobi. Wir alle erkennen, wir sind nur Menschen. Auch wir rennen manchmal weg, aber das Coole ist, Gott redet. Und er ruft uns immer wieder zurück und sagt, komm, vertrau mir heute, vertrau mir. Vielleicht haben sich manche Dinge angetürmt, die uns im Weg stehen. Deswegen mein zweiter Gedanke. Manchmal ist auch wichtig, und das kann ich auch von verrückten Typen lernen, nämlich, dass wir loslassen. Dass wir loslassen und dann auf einmal wieder empfangen. Manchmal glaube ich, also Abraham hat ja auch losgelassen. Er musste seine Sicherheiten loslassen. Alles das, was sich aufgebaut hat über die Generationen vorher, was sein Vater aufgebaut hat. Ich könnte mir die Stimmen vorstellen. Willst du alles aufs Spiel setzen? Denk doch mal an den Ruf. Denk an die Familie. Ja? Was sollen die anderen denken? Übrigens sagt Abraham, scheiß drauf. Nee, sagt er nicht. Er hat andere Worte gehabt vielleicht. Ist mir doch egal. Gott hat gesprochen. Aber was ich mir vorstelle, so ein bisschen, Abraham musste loslassen und dann konnte er neu empfangen. Er hätte den Segen nie empfangen, wenn er nicht losgelassen hätte. Das, was ihm Sicherheit gab, hinein in die Unsicherheit und in einer gewissen Weise offen zu sein mit blanken Händen. Ein Freund von mir hat mal gesagt, der größte Geschenk des Glaubens sind unsere leeren Hände. Wir haben lieber volle Hände und wissen, dass wir alle Sicherheiten in der Hand halten. Aber Glauben ist oft Unsicherheit. Wir wissen vielleicht nicht 100%, wie hat Gott gesprochen. Was will er gerade? Vielleicht denkst du auf ein Zeltlager, boah, wer bin ich? Ich soll jetzt was Neues ausprobieren, ich soll meine Andacht machen. Oh nein, wie wird das werden? Also glauben, Gott, ich lasse meine Sicherheiten, ich vertraue dir, dass du was tun wirst. Er wird dich dein Leben gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas habt in Zelten, dass dann irgendwelche Leute, dass man im Zelt mit den Kids dann so, ja, bei uns war es auch so leider. Weil mein erste Zeltlager Mitarbeiterschaft habe ich ja darum gekämpft, dass ich endlich mitarbeiten durfte, weil, und die Motivation war nicht immer die beste, gebe ich zu. Ich wollte auch in diesem Mitarbeiterzelt sein. Ja? Oben, in der Rangstufe eins höher sein. Und ich habe es dann geschafft, dass ich mitmachen durfte als Zeltlagerkumpel da. Dummerweise haben sie bei uns genau dieses System in diesem Jahr eingeführt, nämlich dass man ins Zelt musste. Mit den Kleinen. Aber da haben es, Gott kann uns dort gebrauchen. Vielleicht weißt du noch nicht wie. Aber vielleicht einfach durch das, dass du da bist. Dass du teils, wenn ihr Geschichten der Bibel lest, dass du vielleicht nicht nur aus deinem Wissen redest, ja, so muss das sein, sondern vielleicht auch sagst, ich weiß auch nicht genau, wie das ist, aber ich vertraue einfach. Ich vertraue, dass Gott da ist. Ich habe nicht immer Beweise und Sicherheiten, aber ich vertraue, dass er da ist. Und für uns, die wir einfach unterwegs sind im Leben, in der Beziehung mit Jesus, es gehört immer wieder zu loslassen. Und manchmal ist es, glaube ich, eine Entscheidung, wie will ich mein Leben heute anschauen? Wisst ihr, ich habe vorhin Anbetung gemacht. Sigi hat mich eingeladen, nämlich zu einem Espresso. Das ist meine Form der Anbetung. Es gibt ja verschiedene musikalische Formen der Anbetung, aber auch Espresso trinken kann eine Form der Anbetung sein. Muss nicht. Genauso wenig wie Musik. Ist immer eine Frage meiner Herzenshaltung. Ja? Aber wenn wir die Dinge, die Gott uns gibt, auch zum Genießen gibt, das Leben, was er uns gibt, wenn wir darin eben nicht nur das Produkt sehen und sagen, ja, geschmacklich war okay, ja, sondern wenn wir sagen, wow, Hammer, Schöpfer, dass du uns so gemacht hast. Wisst ihr, Gott hätte uns ja anders machen können. Er hätte uns Einfallstützen für Nährstoffe machen können. Ja? Anschließend einmal am Tag so klack, klack rein. Und dann können wir wieder arbeiten. Roboter. Aber Gott hat uns anders geschaffen. Er hat uns als sinnliche Wesen geschaffen. Und das, was er uns schenkt in seiner Großzügigkeit, das sollen wir empfangen. Und manchmal hat es, glaube ich, mit unserer Einstellung zu tun, zu sagen, wie will ich heute durch meinen Tag gehen? Will ich empfangen? Und auf einmal können kleine Dinge etwas werden. Boah, ich kann dich empfangen. Und ich kann auf einmal Jesus wieder sehen. Wisst ihr, das Größte, der größte Segen, mit dem Gott uns segnen möchte, ist ja, dass wir irgendwann wieder ihn erkennen, hinter den Dingen, aber dankbar werden für das, dass es ihn überhaupt gibt. Dass wir heute hier sitzen können, ist ein Geschenk Gottes. Seine Großzügigkeit. Und es könnte ganz sehr praktisch werden, nachher, wenn ihr esst oder wenn ihr nachher einen Kaffee trinkt oder irgendwas, dein Lieblingssmoothie trinkt, ja, einfach darin dankbar zu sein, Gott, ich kann dich darin entdecken. Und das Größte, wie man Gott entdecken kann, ist, dass wir ihn nochmal am Kreuz neu entdecken. Einer meiner Lehrer hat gesagt, wir müssen Jesus anschauen. Unser Glaube lebt nicht aus unseren Ritualen, Zeitabläufen, wie wir das so machen, sondern lebt von Jesus. Jesus anschauen. Und es ist vielleicht manchmal ganz verrückt zu sagen, ich schaue mal jetzt Jesus an und auf einmal werde ich dankbar, weil ich merke, am Kreuz sind die Arme offen. Und es ist mehr als nur, dass man ihn so hingemacht hat. Nein, es ist eine Einladung Gottes, heute Morgen nicht allein zu bleiben. Denn das ist ja der größte Segen, dass wir eben nicht allein bleiben müssen. Wisst ihr, wenn Leute Espresso trinken und die Gott nicht kennen und wenn die durch tolle Landschaften fahren, ich stelle mir das schrecklich vor. Weil man weiß nicht, wem man Danke sagen soll. Wisst ihr, man kann durch die schönsten Panoramen fahren und Alpenlandschaften, die Berge genießen und sagen, Steine. Aber man kann die Handschrift Gottes darin entdecken. In den Kleinigkeiten, in den großen Dingen. Und wir erkennen auf einmal, das ist er. Und manchmal muss ich loslassen, meine Bedenken, meine Zweifel. Ich muss loslassen, das, was ich an Bitterkeit vielleicht habe. Und ich vertraue ihm neu, dass ich das heute Morgen abgeben darf. Meine Vorbehalte, Zweifel, Bitterkeit, Verletzungen, meine Schuld. Ich bringe es zu ihm ans Kreuz. Und ich erkenne in den Dingen des Lebens und im größten Höhepunkt der Weltgeschichte am Kreuz erkenne ich, das ist Gottes Großzügigkeit. Einladung, wir müssen nicht alleine sein. Wir dürfen ihn kennen, den Schöpfer unseres Lebens. Was für eine Hammerbotschaft, mit der Zeltlager gestaltet werden kann. Und auf einmal ist Zeltlager mehr als Bespaßung von Jugendlichen. Es wird auf einmal zu einem Ort, wo Menschen Jesus erkennen können. Vielleicht musst du selber für dich Jesus nochmal einlassen in dein Leben, nochmal das ernst nehmen, dass das heute Morgen gilt. Dass es gilt in den nächsten 3 Wochen, dass wir abhängig sind von ihm, dass wir ihn brauchen und dass wir dann erleben können, er beschenkt. Ich darf empfangen seinen Segen. Abraham hat ihn empfangen. Er musste zwar durch Höhen und Tiefen gehen, bis es soweit war, aber aus der Geschichte wissen wir, er ist gesegnet worden. Mein letzter und abschließender Gedanke: Was können wir von verrückten Typen wie Abraham lernen? Das ist, dass er sich in Bewegung setzt, ja, und dass sie etwas riskieren. Abraham hat etwas riskiert. Er hat sich auf dieses Wort verlassen von Gott, ist losgezogen in dieses Land, etwas Neues gewagt. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, wenn wir mit Gott unterwegs sind, mit Jesus unterwegs sind, die nochmal was riskieren. Jeder Einzelne. Dass wir nicht nur routiniert glauben, sondern nochmal was riskieren. Denn als Menschen, die gesegnet worden sind, die Jesus erkannt haben, sind wir immer mit hineingenommen in eine große Bewegung, die mit Jesus selber begonnen hat. Nämlich in die Bewegung, dass Gott diese Welt gewinnen möchte, dass er die Menschen liebt. Er hat die Welt bis heute nicht aufgegeben. Und er möchte uns mit hineinnehmen in diese Bewegung. Wir leben nicht im Glauben für uns. Oder meine Beziehung zu Jesus, ja, die ist wichtig. Aber wir sind mit hineingenommen in eine Bewegung, dass der Segen, den wir empfangen, dass er zu den Menschen kommt. Das ist auch das Zeltlager oder die Zeltlager. Vielleicht fragst du dich, wie kann mich Gott gebrauchen? Ich habe vorhin gesagt, vielleicht nur durch dein Dasein, durch deine Art. Und dass man weiß, dass du an Jesus glaubst. Wisst ihr, dass ich heute hier stehe, hat zu tun mit Norbert und mit Frank. Ihr kennt sie beide nicht. Sie sind meine Jungscharleiter gewesen. Norbert war der Held meines Lebens. Wisst ihr, als ich ausprobiert habe, wie man mit Fahrrädern die Treppe runterfährt und gescheitert bin, hatte ich einen großen Achter in meinem Fahrrad. Ja. Aber Norbert war es, der abends gekommen ist und diesen Achter wieder rausgedreht hat. Wahnsinn, mein Held. Ja. Und ich weiß noch, wie ich im Zeltlager saß und da war so ein bisschen Feuerstelle und dann hat Frank gekocht. Großer Topf und hat Gemüse geschnitten und ich weiß noch, dass ich da saß und rübergeschaut habe und innerlich wie eine Art Entscheidung getroffen habe oder letztlich war es eine Art Gebet und ich habe so gesagt, so wie der möchte ich auch werden. Es war sein Sein. Er hat nie gesagt, du musst so werden wie ich. Aber es hat in mir etwas ausgelöst, dass ich auf einmal hier Leute erlebt habe, nämlich meine Jungscharleiter, nämlich die verrückte Dinge mit uns getan haben. Oh, wir sind damals Auto gefahren mit doch mehr als nur 5 Personen im Fahrzeug. Das weiß ich. Das waren die Zeiten, als man das noch, darf man eigentlich gar nicht sagen, ja. Es ist eigentlich nie passiert, nur Fiktion, ja. Aber wir sind damals unterwegs mit 12 Leuten im PKW. Boah, über Feldwege geheizt. Tut es nie, ja. Ich wollte nur sagen, wir hatten Spaß. Aber auf der anderen Seite, ich wusste, sie haben nicht nur Spaß im Programm, sondern sie hatten einen Ernst im Leben. Sie vertrauen Jesus. Und von dem haben sie geschwärmt. Und das ist mein Traum für die nächsten Wochen bei euch im Zeltlager. Dass ihr verrückte Typen seid. Und was riskiert. Und vielleicht ergibt sich eine Situation, wo jemand dich fragt, wie ist denn das mit Jesus? Und du kannst was erzählen. Du musst nicht die ganzen Richtigkeiten der Bibel runterbeten. Nein, erzählst, wie du Jesus erlebt hast, wie du vertraust, wie du zweifelst. Aber erzähl es. Teil dein Leben. Sei offen. Gib Anteil an dem, was du erlebst. Und für manche ist dran, vielleicht was zu riskieren. Eine Bibelarbeit zu machen. Eine Andacht, mal was Neues zu wagen. Aber nicht nur im Zeltlager, sondern ich glaube, Kirche, wir sind alle herausgefordert, immer wieder neu etwas zu riskieren. Auf Gott zu hören, zu schauen, wo will Gott mich heute gebrauchen in meinem Alltag. Und was zu riskieren, ein Zeuge zu sein von Jesus. Ich möchte am Schluss jetzt ein paar Augenblicke Zeit lassen, wo wir innerlich vielleicht so eine Entscheidung treffen können. Und sagen, ja Gott, ich brauche dich, rede zu mir. Und vielleicht einfach nur sagen, hier bin ich, sende mich. Ein paar Augenblicke Zeit, nachdenken und dir einen Gedanken mit, was dich angesprochen hat, beweg diesen Gedanken weiter. Hast du deinen Gedanken? Halt ihn fest. Nimm mit nach Hause. Teile ihn vielleicht nachher beim Essen mit jemand. Redet nicht nur über Urlaub und Autos. Fußball ist auch wichtig. Aber vielleicht über einen Gedanken. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen dafür, dass du lebendig bist, dass du da bist, dass du uns begegnen möchtest. Ich danke dir, Herr, dass wir beschenkt sind mit deinem Segen, mit vielen Dingen, die du uns gibst. Aber vor allem mit dich selber, dass wir dich kennen dürfen. Du lädst uns ein in eine Beziehung mit dir. Und ich möchte darum bitten, Herr, dass diese Beziehung Ausstrahlungskraft hat, dass wir zu Menschen werden, die Segen empfangen und Segen weitergeben. Ich bitte dich für alle Menschen, die mitgehen auf die Zeltlager, Herr, dass du diese Zeiten gebrauchst, Geschichte zu schreiben, in Menschen, durch Menschen. Und gebrauche jeden von uns in unserem Leben. Amen.